Der GT-Talk 24 Stunden daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Dee, dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter dee.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum 24-Stunden-Daily, präsentiert von Dee, dein Partner für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter dee.de zur deiner passenden Bekleidung für dein Unternehmen. Jetzt individualisieren auf dee.de. Wir starten heute durch mit nämlich der Geschichte des 24-Stunden-Rennens. Es geht in die 50. Auflage rein und das heißt, 49 Auflagen liegen hinter uns und das mit einer kurzen Fast-Fact-Sektion, kann man wirklich sagen. Die Fakten aus 49 Lagen oder aus 49 Auflagen des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Das kürzeste Rennen der Geschichte war das Jahr 2021, tatsächlich das letztjährige. Und so war es tatsächlich, dass im Jahr 2021 beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring ja eine lange Pause dafür gesorgt hat, dass es eben zum ja, kürzesten 24-Stunden-Rennen der Geschichte wurde, in der Nacht wegen Regen unterbrochen. Am Ende siegte der Mantai Porsche, also Regen und Nebel machte das Ganze zu schaffen. Mantai eben gewonnen mit nur 59 Runden. Das Ganze nach 1497 Kilometern und das Ganze mit eben nur diesen 49 Runden. Insgesamt 99 Autos wurden gewertet. Das zumindest mal nicht ein Rekord in diesem Jahr gewesen. Und weitere gesellten sich hinzu, zum Beispiel auch das Jahr 2020 natürlich, was ebenfalls eines der kürzesten Rennen war, das ganze Jahr gewonnen von BMW mit Rowe. Dort wurden nur 2157 Kilometer ganz aufgezählt nach nur 85 Runden und im Jahr 1992 tatsächlich auch ein Rennen, was ziemlich bekannt wurde, nämlich nur 1927 Kilometer, das Ganze nämlich mit dem FINA Motorsport Team, Johnny Cicotto, Christian Danner, Jean-Michel Martin und Marc Duess, die das Rennen damals gewonnen haben im BMW M3 mit dieser bekannten FINA Lackierung. Damals gestartet 182 Autos und vor allen Dingen lange vor Corona, da waren zumindest die Fans ja auch dann mehr oder weniger beleidigt, dass es dann auch nicht zur vollen Distanz war im Jahr 2020 mit wenigen Fans an der Grand Prix-Strecke, genauso auch wie im Jahr 2021. Dieses Jahr wieder mit Camping tatsächlich und das wieder zum Glück. Die größte Distanz, und da kommen wir zum Ausreißer quasi, 2014 aufgestellt von Audi. Das Ganze nämlich mit dem Phoenix Racing Team, Christopher Hase, Christian Mamaro, René Rast und Markus Winkelhock. 159 Runden standen am Ende zu Buche. Über 4000 Kilometer lag der Audi R8 LMS Ultra damals zurück. Und das mit der schnellsten Runde tatsächlich mit 8:21.045 zum damaligen Zeitpunkt eben 2014 wirklich stark. Mit einem Feld von 167 Startern ging man damals über die 24-Stunden-Distanz, nur 110 Autos gingen dann auch über die Linie. Aber wie gesagt, viel Auswahlquote ist natürlich auch immer irgendwie dabei. Dann kommen wir natürlich noch zu den meisten Siegen und da stehen Pedro Lamy, Marcel Thiemann und Timo Bernhard zu den erfolgreichsten Fahrern mit ganzen 5 Titeln. Pedro Lamy im Jahr 2010 hat er sich mit dem letzten Sieg tatsächlich dort bei ihm mit dem BMW M3 GT2 dort zum Sieger gemacht. Die Münchner gelten damit auch mit 20 Siegen, Gesamtsiegen zur erfolgreichsten Marke, mit Gesamtsiegen, genauso auch mit Klassensiegen. BMW ja neben Porsche ja auch der stärkste Hersteller auf dem Nürburgring. Ford und Chrysler sind tatsächlich mit insgesamt 8 Siegen für die Marken aus Amerika an den Start gegangen und dort ja das einzige oder die beiden einzigen Hersteller, die nicht aus Europa, besser gesagt aus Deutschland kamen, die dort dann ein 24-Stunden-Rennen gewonnen haben. Die besten Geschichten aus den 24-Stunden-Rennen war natürlich mit auch im Jahr 2017, nämlich dass Land Audi ein fast schon verloren geglaubtes Rennen gewonnen hat, nämlich fehlerhafter Boxenstopp sorgte dafür, dass die Tankanlage oder dass man nicht richtig betankt wurde von der Tankanlage und dies hieß dann, dass man weit zurückfiel, aber Wolfgang und Christian Land und seine Truppe setzten bei einsetzendem Regen auf die Risikokarte und sind mit Profilreifen dort an den Start gegangen, also mit den profilierten Reifen an den Start gegangen und holten sich damit die Führungsgruppe an der Spitze ein und schnappten sich damit den Sieg im Jahr 2017. Gleich 4 Siege hintereinander holten dann in den vorherigen Jahren, also rund 10 Jahre zuvor, nämlich das Manta Racing Team. Nämlich von 2006 bis 2009 holte die Truppe von Olaf Mantai den Sieg beim Klassiker in der Eifel. Eine Konstante war dabei auch die Marke Porsche, nämlich und natürlich auch der Beginn des legendären Grellos. Ein 5. Sieg war fast auch noch drin, nämlich das Ganze mit dem Hybrid-Porsche, nicht mit dem Grello. Aber das wurde ihnen verwehrt, nachdem im Jahr 2010 eben dieser neue Hybrid-Porsche kam, aber in Führung liegend tatsächlich in der Schlussphase des Rennens leider aufgeben musste. Der Hybrid-Porsche war damals und ist bis heute das einzige Hybrid-Fahrzeug, das jemals in der SP9 und beim 24-Stunden-Rennen an den Start gegangen ist. In diesem Jahr holte sich auch die Schnitzer-Mannschaft den Sieg mit dem M3 GT2, was wir ebenfalls auch schon gesagt haben. Ein Auto, was aber trotzdem besonders war, nämlich damals auch in der Asian Le Mans Series, in der ALMS, also in der American Le Mans Series und auch beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring an den Start gegangen, neben den Einsätzen auch in Le Mans. Ebenfalls im Jahr 2010 machte Pedro Lamy damit auch den 5. Sieg dann zugrunde und seitdem ja auch die Elite beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Auch Safety-Car-Phasen gab es aufgrund von schlechtem Wetterlagen und dafür ist ja die Eifel ja auch bekannt. Starkregen, Nebel und auch Hagel und sogar Schnee gab es beim 24-Stunden-Rennen. Mehrmals musste das Rennen ja auch schon mit der roten Flagge unterbrochen werden, haben wir auch schon eben hier erzählt. Natürlich bleibt ja das Jahr 2016 nicht ganz aus. Nach einer Stunde hieß es da schon Red Flag. Es bewegte sich kein Meter mehr nach vorne. Und damit, ja, ging es dann in Richtung einer längeren Unterbrechungspause. Es bewegte sich tatsächlich kein einziger Reifen mehr im und an der Nordschleife. Alle, die schon irgendwie an der Box waren und sich dort, ja, Regenreifen sichern wollten, die kamen entweder dann zwar zu spät zur Party, da heißt, dass sie zwar den Bedingungen geschaffen waren, aber man eben die rote Flagge demnach nicht nutzen konnte, aber zumindest ja, war man in der Box und so hat man sein Auto nicht zerstört. Doch die lange Pause, ja, machte auch viel Verzweiflung tatsächlich mit dabei. Ja, die größte Story im Endeffekt, dieser Heliflug durch den Adenauer Forst, der wirklich dieses Ausmaß gezeigt hat, wie heftig es tatsächlich dort zugeht. Wie gesagt, man hat gedacht, man wäre hier bei einer Veranstaltung des Ski Alpins, aber nicht bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, denn das sah teilweise wirklich wie nach einer alpinen Abfahrt aus. Und ja, so hat sich das auch wirklich dann teilweise angefühlt von einigen Fahrern, die danach direkt von berichtet haben. Safety-Car-Phasen gab es beim 24-Stunden-Rennen auch, so nutzte das auch damals Joachim Winkelrock. Zigaretten vom Streckenposten geschnurrt und das ganze 4 Jahrzehnte im Profisport und das machte eben Alfred Heger, erzählte er. Und so wurde Joachim hinter Winkelrock, hinter dem Safety Car, wurde es zu langweilig und so hat er sich eben mal neben der Strecke platziert und hat sich dort mit einer Zigarette zu einem Streckenposten gestellt und hat nach einer Zigarette gefragt und dort, ja, ging es dann für ihn in eine kleine Raucherpause. Damals noch keine Onboards, damals noch keine Handykameras, damals noch nicht mal wirklich diese Absteckung der Kameras, der TV-Kameras, die wir es heute haben, unter den Safety-Car-Bedingungen, damals auch interessant gewesen, dass ja keine Positionen damals verloren worden sind, also somit war man unbeeindruckt von dem Sinne, was passiert ist. Und später kamen dann Blitzeinschläge, legten Tankanlagen lahm in der Boxengasse, Nebel füllten sich Autos, die teilweise einem in die Boxengasse abbiegende Safety Car folgten. Ja, Kuriositäten, und dann später stand auch noch das Karussell unter Wasser. Also ein kurioses Rennen 1992, worauf wir dann wieder zurückkehren aufgrund des rauchenden Joachim Winkelhock, der sich eben diese Zigarette und von einem Streckenposten dann innerhalb dieses 24-Stunden-Rennen eben gesichert hatte. Auch kurios waren natürlich die Zeiten damals zum Anfang des 24-Stunden-Rennens. Natürlich kommen da die Zeiten hoch rund um Niki Lauda, der natürlich auch am Start gewesen ist in den Anfang dieses 24-Stunden-Rennens. Damals im Jahr 1973 ging man mit einem neuen Format an den Start. 8 Stunden Rennen, 8 Stunden Pause, 8 Stunden Rennen sollten eben dieses Format für Zuschauer attraktiver machen, für die zudem tatsächlich ein Lunapark errichtet wurde. Formel 1 und Tourenwagen-EM-Pilot Niki Lauda gewann damals mit Hans-Peter Joersten auf einem Jägermeister 3.3 CSL, und das Traurige war, Hans-Peter Joersten verstarb auch noch einen Monat später beim 24-Stunden-Rennen in Spa nach einem Unfall, den er dort nicht überlebt hat. Tatsächlich ein Jahr Pause, oder besser gesagt nach einem Jahr dann die Ernüchterung, Zwangspause wegen der Ölkrise, die auch im Jahr 1975 dann tatsächlich weiter anhielt. Nach dem Neustart kam eben die neue Ära an den Start, und so endete die frühere Dominanz des BMW. 2 Porsche Carrera 3.0 und ein Ford Escort RS 2000 teilten sich das Podium. Der beste BMW landete in Anführungszeichen nur auf Platz 8. Und das war für die Marke aus München gar nicht mal so gut. Dann kam, und das ist auch noch so eine Geschichte, 1984 das neue Layout mit dem Grand Prix-Kurs und quasi das jetzige Layout, das wir auch heute so kennen, mit der Grand Prix-Strecke und der Nordschleife hinzu. Axel Felder, Franz Josef Börling und Peter Oberndörfer im Autobude BMW 635 CSI holten sich den Sieg auf der Strecke, eben auf dem neuen Layout, das eben heute auch noch sehr annähernd danach aussieht. Gut, die Mercedes Arena war noch nicht dabei, aber das mal eben dabei gesagt. Pech dagegen war es damals für Stuck, Quester und Groß, deren BMW am frühen Morgen ausfiel. Um die Uhrzeit schließt der Groß normalerweise seinen Club in Essen ab. Hier haut er die Karre weg. Das sagte damals der stocksaure Hans-Joachim Stuck, der eben sauer war auf den Harald Groß, der damals ja auch einen Club in Essen betrieben hat. Ein paar Jahre später, 1989, Zuschauermagnet für das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, nämlich die DTM, kam zu Gast. Vor vollen Zuschauerrängen, nicht nur im Rahmenprogramm, auch beim 24-Stunden-Rennen gaben die DTM-Jungs und die DTM-Autos natürlich das Feuerwerk an. Vorne Schnitzer feierte damals den ersten 24-Stunden-Sieg, nämlich das Ganze mit Emanuel Piro, mit Roberto Ravalli und Fabian Groix im BMW M3 damals zu sehen. Auch in den nächsten Jahren war BMW und der M3 ziemlich stark. Joachim Winkelhock, Chris Nissen und Armin Hane gewannen im M3, markierten damit den dritten Sieg des Dreiers in Folge, also der dritte Sieg für den Dreier in Dreiererfolgen, und sie landeten tatsächlich vor seriennahen Porsche 911 Carrera in dieser Ausführung. Knappe Sache war es damals dann 1993, nach diesem verregneten 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring siegte tatsächlich der Konrad Porsche und die zweite Platzierung machte tatsächlich das Markenkollege Auto von Friesinger Motorsport klar, und damit war es nur 53 Sekunden auseinander. So eng war es vorher nie ausgegangen, damit endet auch die von 4 BMW-Siegen in Folge beginnende Serie, und damit ging sie damals dann nach Porsche. Dann gab es eine Zäsur, nachdem nur noch die 4 Gruppe A, N und Klasse 2 Autos startberechtigt sind, kommen deutlich weniger Autos ans den Start. Serienale Teams kamen damals dann zum Zuge. Karl Zwielak, Frank Karthofer und Fred Rostberg in Gruppe N, BMW M3 E36 des Heiko-Teams holten sich damals den Pokal des Gesamtsiegers. Überfällig war damals der Sieg im Jahr 1996, nämlich holte Johannes Scheidt mit seinem legendären Eifelblitz den Sieg, nachdem er auf der Nordschleife bereits zahlreiche Triumphe in der Nürburgring-Langstreckenserie früher VLN eingesammelt hat. Mit ihm auf dem Podium Hans Wittmann und als erste Frau Sabine Schmitz, die zu diesem Zeitpunkt noch Reek hieß, und Scheidt, Reek wiederholten den Triumph auch im nächsten Jahr. Das Ganze aber dann mit Hans-Jürgen Thiemann und Peter Zakowski. Dann später kam eine Chrysler-Jahre. Die Chrysler-Jahre, nämlich das Ganze mit dem Auto von Hans-Jürgen Thiemann, Peter Zakowski, Klaus Ludwig und Marc Duess, damals in der Chrysler Viper GTS-R von Zugspeed. Damit der erste Viper-Sieg von Chrysler. Und nachdem die zwei Triumphe 2001 und 2002 folgen sollten und das durch das dadurch liberalisiertes Reglement, gab es dann ein Rekordstarterfeld, tatsächlich, da man ja Jahre zuvor dann dieses dann doch sehr eingegrenzte Feld hatte, gab es Rekordstarterzahlen, damals dann zum ersten Mal über 200 Starter, besser gesagt 201 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen dann an den Start, darüber hinaus mussten sogar noch Nennungen abgelehnt werden, über 1500 Fahrer und gut 700 Rennwagen versammelten sich dank auch des riesigen Rahmenprogramms schließlich am Ring zusammen. Damit ging es tatsächlich auch ein Guinness-Buch-Eintrag, der dann auch in die Rekorde einging. Der Boom hielt dann weiter an. 2000 nämlich schaute man auf 222 Starter hinzu. Rekorddistanz gab es ebenfalls in diesem Jahr mit 145 Runden. Riesenkulisse und ultravolles Rennprogramm. Bernd Mailänder, der heutige Formel 1 Safety Car Pilot, Michael Bartels, Uwe Alzen und Alfred Heger holten damals den Sieg im Porsche 996 GT3 R. Den ersten Sieg tatsächlich für die Zuffenhauser seit 6 Jahren. Und damals hat man auch die Viper hinter sich gelassen und damit auch diese Viper-Dominanz aus dem Jahr 1999 dann gebrochen. Und das war dann auch zu Buche. Springen wir noch ins Jahr 2003. Und das war nämlich ein spezielles Jahr, nämlich wieder ein DTM-Fahrzeug hat gewonnen. Das Ganze in einer neuen Form der DTM, die ja im Jahr 2000 kam. Und das Ganze vor der Riesenkulisse, damals 194.000 Zuschauer, die gezählt worden sind. Gigantisches Starterfeld war natürlich auch wieder am Start mit 216 Fahrzeugen. Und damals der erste Opel, der sich durchsetzte, Manuel Reuter, Timo Scheider und Marcel Thiemann und auch Opel-Legende oder der Markenbotschafter per se von Opel, Volker Stritzek, sitzten sich nach 143 Runden durch und das Ganze in Phoenix Astra V8 Coupé. Und dann kamen irgendwann dann die Jahre der GT3, angefangen natürlich 2011 bis 2012 und dann ging es natürlich weiter 2013, 14, wie gesagt 14 Jahre mit dem Distanzrekord über diese 24 Stunden geliefert haben. Ja, und das war so ein kleiner Ein- oder so ein kleiner Rückblick eben auf diese teils 49 Auflagen, die eben ziemlich besonders sind. Im Endeffekt, wenn ihr da gerne nochmals mehr hören wollt, dann schreibt mir da gerne über den sozialen Medien oder auch gerne per Mail. Das Ganze findet ihr über Linktree, da gerne mal draufklicken. Dort findet ihr alle wichtigen Links eigentlich zu diesem Podcast in der kompakten Zusammenfassung von daher. Morgen hört ihr nämlich eine ganz besondere Person. Es ist so fast schon die Stimme des Motorsports. Ich spreche von RTL und Nitro-Kommentator Peter Reichert. Der wird uns nämlich morgen um diese Zeit begrüßen und dort über seine Einschätzung und über natürlich auch seine Geschichte dieses 24-Stunden-Rennens so ein bisschen erzählen und auch tatsächlich über das, was er am Wochenende zu tun hat. Nämlich Nitro will wieder den Rekord knacken. Das Ganze hat man ja im Jahr 2016 versucht mit dieser langen Distanz und das will man jetzt auch wieder tatsächlich wieder schaffen. Das Ganze diesmal mit 27 Stunden und dort will man dann live durchsenden und er zeigt uns so ein bisschen, wie man da vorgeht und was er quasi so mitbringt an Geschichten auch hinter den Kulissen des Mikrofons bei Nitro. Dann entlasse ich euch heute, und das ist nämlich auch ganz wichtig, heute ist Adenauer Racing Day, also heißt, wenn ihr da in der Nähe seid, gerne euch die Autogramme und die Autos vor Ort angucken in Adenauer, dort der bekannte Racing Day, der auch schon seit einigen Jahren zum festen Programmpunkt dieses 24-Stunden-Rennens sorgt. Olli Martini, der dort an den Bühnen, der in Adenauer dort moderiert und dort auch die ganzen Teams mal vorstellt und das in Hülle und Fülle. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage, möge dritt durch sein. Bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und bis morgen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der GT-Talk 24 Stunden daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Die, dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter die.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.